A Diary of Health, dein Chiropraktik-Podcast. Schon Pfarrer Kneipp hat gesagt, Gesundheit gibt es nicht im Handel, sondern nur durch den Lebenswandel. Darum beschäftigen wir uns hier mit der Optimierung der 5 Säulen der Gesundheit. Funktion des Gehirns, Nervensystems, Schlaf, Bewegung und Sport, Ernährung und psychisches Wohlbefinden. Viel Spaß damit.
Ja, hallo zusammen, willkommen zurück. Ja, ich würde ganz gerne nochmal starten und sagen, Christian, wie ist das bei dir? Du hast ja so eine High-Volume-Praxis in München, die rennen dir komplett die Bude ein da. Wie erklärst du den Leuten, wie Chiropraktik funktioniert?
Ja, der Grund, warum sie uns natürlich die Bude einlaufen, ist, weil wir natürlich in der Praxis auf allen Ebenen eine super Arbeit machen. Wir versuchen eins, und das ist nämlich ein bisschen weggedacht von Menschen, die schulmedizinisch denken. Wir sind ein sehr, sehr fröhlicher Ort, ein Ort der Wärme und der Liebe. Und wir versuchen, das Gegenteil von dem zu machen, was Leute in der Schulmedizin machen, nämlich, dass wir mit unseren Techniken versuchen, nicht Krankheiten zu behandeln, sondern mehr oder weniger Gesundheit zu fördern. Und wenn man Gesundheit verstehen will, muss man natürlich ein Organ verstehen. Und das ist sicherlich das, worum es in dieser Folge geht, und nämlich das Gehirn. Und wir bringen natürlich den Menschen bei, mit Coaching der Säulen der Gesundheit, über eigenes Lebenscoaching und natürlich, und das ist natürlich Chiropractic Unique, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass viele Leute aus dem gestressten Leben kommen, aus dem Leben kommen, wo sie viel sitzen, im Sitz beleuchtet werden durchs Blaulicht, also von verschiedenen Ebenen, wenn wir vorgeredet haben, was Rezeptoren sind. In der ersten Folge, also Rezeptoren, die uns dann in erster Linie interessieren, sind die Rezeptoren aus den Gelenken, aus den Muskelspindelzellen und die Wahrnehmung des Gehirns irritieren und deswegen immer eine zu große Stressantwort produzieren. Und wir erklären den Leuten natürlich ganz einfach und klar, dass wir die Störungen aus diesem Nervensystem rausprogrammieren, die Störungen, die in der Wirbelsäule entstanden sind und quasi die Kommunikation zwischen Gehirn und dem Körper wiederherstellen. Und was wir gut machen ist, wenn man sich mit dem Gehirn beschäftigt, es ist ja immer so, wenn man über Stress redet, dann muss man 2 Sachen beachten. Es gibt Stressoren, die den Körper stressen, so wie es in der Chiropraktik-Geschichte immer war, mit diesem Thoughts, Toxins, Traumas, also mehr oder weniger psychischer Stress, Toxine und Traumas. Sicher ist das sehr, sehr Interessante für uns, mehr die Traumen, die passieren, auf psychischer und auf körperlicher Ebene. Da gibt es natürlich Mikrotraumen für die Wirbelsäule, wie ständige Sitzen. Diese ständige Fehlbelastung ist neurobiologisch für uns schlecht, weil wir eigentlich Hetzjäger sind. Das heißt, wir wollen die ganze Zeit in Bewegung sein und nicht wie Lauerjäger. Das sind beispielsweise Fledermäuse, den ganzen Tag da sitzen, weil die Durchblutung und die Stimulation fürs Gehirn gar nicht kommt. Und klar, wenn man sich mit Stimulation fürs Gehirn beschäftigt, geht es um ein wichtiges Prinzip, und das ist das Prinzip der Kohärenz, Inkohärenz. Und das verstehen viele nicht. Das heißt, was wirklich interessant ist, ist dieses Prinzip, weil immer wenn du Stress bekommst, also Stressoren bekommst, ist es in der Regel so, dass dein Gehirn kurz in das Prinzip der Inkohärenz verfällt. Inkohärenz heißt, Neuronengewitter geht los im Gehirn. Dein Gehirn nimmt den Stress wahr und geht erst wieder zum Prinzip der Kohärenz zurück, wenn es quasi den Stress gelöst hat. Und das kann alles sein. Es kann eine Aufgabe sein, es kann eine Matheaufgabe sein, die dich stresst, kennst ja. Es kann nach einer sportlichen Aktivität sein und so weiter. Und dann, wenn das Prinzip da wäre, also wenn dieses Problem gelöst wäre, würde das Gehirn wieder zurückkommen zur Kohärenz. Das heißt, es schüttet all diese positiven Neurotransmitter aus, die uns glücklich machen und so weiter. Das bedient sich dem Gesetz der ersten, ich glaube, das ist das erste Gesetz der Thermodynamik, dass ein System so schnell, dieses System des Gehirns so schnell wie möglich zu einem Zustand zurückkehren will, wo es möglichst wenig Energie verbraucht. Und das muss man verstehen, weil ist man ständig in einer gestressten Situation, hat man, um mit Chiropraktik zurückzukommen, Störungen in der Wirbelsäule, die so viel Aktivität fürs Gehirn haben, und diese Störungen die ganze Zeit das Gehirn irritieren, verbrauche ich die ganze Zeit zu viel Energie. Und man muss einfach verstehen, und das können wir den Leuten gut beibringen, dass man nur 100% Energie zur Verfügung hat. Das heißt, diese Stressoren, wenn entstehen, die ich erst gar nicht merke, führen dazu, dass dieser Energieverbrauch durcheinander kommt. Und das führt, wenn man über Gesundheit redet oder Krankheit, immer dazu, dass du die Säule mehr Richtung Krankheit verschiebst als Richtung Gesundheit. Und ob der eine dafür Kopfschmerzen kriegt, der andere Nackenverspannungen, der dritte Magenbeschwerden, Schlafstörungen, der vierte vielleicht Migräne, der fünfte ein Leaky Gut, alles diese Sachen. Deswegen ist es natürlich so, dass Chiropraktik eins macht, es bringt dich zurück zur Gesundheit. Und das ist das große Ziel auch an Chiropraktik, weil für viele auch in der Therapie und für Patienten es total schwierig zu greifen ist, was Chiropraktik ist. Natürlich merken wir als erstes Schmerzen, immer wenn das System gestresst ist, also das Gehirn oder der Körper, merken wir natürlich erste Reaktionen wie rezidivierende Rücken- und Nackenschmerzen. Das ist eigentlich der Klassiker, der beim Anfang passiert. Und dann merkst du oft Leute, die sagen, hey, mit 20 hatte ich Rücken- und Nackenschmerzen, mit 30 habe ich auf einmal Sodbrennen bekommen und starke Kopfschmerzen, mit 40 habe ich vielleicht einen Bandscheibenvorfall, die Schulter kaputt, ich muss Tabletten nehmen für den Magen und ich hatte schon eine Darmentzündung, blablabla. Das heißt, das System verharrt zu sehr, wie man philosophisch in der Chiropraktik früher gesagt hat, in dem Zustand von Dis-Is, also in einem Zustand, sagen wir einfach so, es ist in einem stressphysiologischen Modus gefangen. Und da wollen wir Chiropraktiker Menschen herausprogrammieren. Siehst genau. Du wahrscheinlich ähnlich?
Absolut. Also das, da liegt ja auch ein großer Unterschied. Ne? Also wir wollen eben nicht Krankheit einfach behandeln, weil zu dem Zeitpunkt, wo irgendein Symptom weg ist, von Gesundheit zu sprechen, ist halt völlig, also unabhängig voneinander eigentlich, ne? Und das ist ja auch genau der konkrete Punkt. Also wenn man eher präventiv denkt oder eher funktionell medizinisch denkt, dann geht es eben darum, Gesundheit zu fördern, und zwar langfristig. Und eben nicht darum, einfach nur ein Symptom schnell wegzubekommen, weil dann hast du in 20 Jahren im Zweifel überhaupt nichts gewonnen. Also darum geht es halt nicht, ne?
Genau, und ich sage immer in der Praxis, und das ist so wichtig für junge Chiros, oder was heißt jung, es geht ja nicht darum, in Deutschland fängt man das ja meistens nicht mit 18 an. Ich hoffe, das wird perspektivisch besser, aber Leuten, die da rum reinkommen und teilweise aus anderen Therapien kommen, ob die wie du Arzt waren, Osteopath, Physiotherapeut, Heilpraktiker. However, das Wichtige ist, dass das eine ist natürlich der therapeutische Ansatz der Chiropraktik, dass man sagt, mit speziellen Methoden gibt man Impulse ins Nervensystem, Justierungen. Wenn wir nachher auch noch drauf kommen, warum Justierung einfach der bessere Begriff ist. Das andere ist, wenn du Praxen wie bei uns nimmst oder die groß sind oder sagen wir mal so ein bisschen so Völkerwanderungen auslösen im Kleinen, ist natürlich, dass wir, wenn wir vorher zurückgehen, was ist das Wichtige fürs Gehirn, wenn es im Prinzip der Inkohärenz gefangen ist, das heißt, die ganze Zeit diesem stressigen Modus verharrt, dann ist das eine natürlich, dass du gute Therapien machst, dass es vielleicht da rauskommen kann. Das andere ist natürlich, und muss man ganz banal verstehen, das Gegenteil von Stress ist nicht Entspannung. Entspannung wäre der gewünschte Prozess, der kommt, dass Vagusnervaktivität kommt, Sachen runtergeschalten werden, Heilungsprozesse kommen und so weiter, in der Nacht Zellregeneration kommt, oder? Sondern das Gegenteil von Stress ist Schutz und Vertrauen. Ja. Das heißt, es ist super wichtig, Menschen in sogenannte Care Plans einzubetten, weil nur dann, wenn du, oder das ist oft bei Chiros so, die es dann geschafft haben, eine größere Persönlichkeit im Sinne von ihrem eigenen Wachstum zu schaffen und eine größere Sicherheit und einen Schutz auf Patienten auszustrahlen. Das ist auch der Grund, es gibt ja noch ganz andere wie uns, auch in Deutschland oder USA, die diese unglaubliche Erscheinung sind und Menschen einfach wie magisch anziehen, weil sie den Menschen dieses Prinzip von Schutz und Vertrauen, oder sagen wir so, einfach dieses Prinzip von Schutz und Vertrauen unglaublich ausstrahlen. Und super wichtig ist, dass du Menschen in den ersten Wochen, Monaten regelmäßig siehst und regelmäßig behandelst, weil du natürlich je geschützter und je mehr Vertrauen die Menschen sich bei dir fühlen, desto mehr kannst du eigentlich auch heilen. Ja. Das nennt man eine psychoneuroimmunologische Response. Okay, also wenn bald deine Psyche einkickt, super mächtig ist und quasi dieses Schutz und Vertrauen fürs Gehirn kommt, dann gehen so extreme Heilungskräfte wirken da, ausgehend von deinem Frontallappen, der auf einmal wieder anfängt, Dinge zu hemmen und so weiter, dass du dich psychisch, körperlich und natürlich auch Dinge im autonomen Nervensystem unglaubliche Sachen geschalten werden, die zur Heilung führen. Das ist ein Riesenunterschied, wenn du sagst ja selber, du bist aus der Schulmedizin ursprünglich, ohne jetzt einmal zu sehr darauf rauszugehen, weil du hast jahrelang dafür gekämpft, dass du aus dem Zirkus auch austrittst. Aber das ist einfach super, super wichtig, Prinzipien zu haben in der Praxis, wo du Menschen Wochen oder Monate und natürlich sein Leben lang siehst. Also ich würde auch nicht sagen, manche reden immer von Chiropraktik ist eine Gewohnheit. Das ist fast ein untertriebener Begriff. Chiropraktik ist ein Lifestyle. Und Chiropraktik sollte für viele Menschen, die gesundheitsbewusst sind, nicht für alle. Also es gibt genug Menschen, die wollen nicht gesund sein. Das dürfen sie auch sein, wenn sie es nicht sein wollen. Das will ich auch gar nicht richten. Dann ist Chiropraktik auch manchmal so ein bisschen übergeordnet, arrogant, was mir auch nicht so gefällt. Aber für Menschen, die wirklich gesund sein wollen und es sind genug draußen, die genug Sport machen, Ernährung, ist Chiropraktik ein elementarer Bestandteil, um gesund zu sein. Und es funktioniert nur in Regelmäßigkeit und auf Dauer. Und ein vernünftiger Chiropraktik-Careplan, das ich da mal ausholen darf, weil es ja mittlerweile leider Gottes auch andere Meinungen gibt, der funktioniert immer 6 bis 12 Wochen, zweimal die Woche. Danach, das nennt man eine sogenannte Intensivphase, weil intensiv an den Störungen gearbeitet wird. Zum einen, nennen wir es mal vorsichtig, aus therapeutischer Sicht, zum anderen aus einer Coaching-Sicht, um mit Leuten intensiv zu arbeiten, in Schutz, in Vertrauen zu kommen, dass sie wieder an ihre Gesundheit glauben. Das ist oft das Thema da. Das nennt man, das erkennst du nur aus einem Grund und das nennt man Lebenserfahrung. Je erfahrener du in dem Bereich bist, desto mehr weißt du, wie wichtig das ist. Und desto mehr weißt du, dass das ein unglaublicher Kofaktor von der therapeutischen Intervention ist, der super wichtig ist, genutzt zu werden, um Menschen gesund zu machen.
Zumal es ja auch dann sogar wiederum Studien gibt, die auch das stützen, ne? Also wenn man einfach weiß, dass der Effekt von so einer Justierung am Anfang einfach nicht wahnsinnig lange hält, sondern eben eine bestimmte Zeit, hast du ja alleine schon eine Klarheit, dass einfach Wiederholung da rein muss.
Und erklär das mal in deinen Worten, wenn du sagst, Patienten kommen, wie erklärst du das mit einfachen Worten?
Dass man sich letztendlich das Ganze vorstellen kann wie ein Training. Ne? Nur, dass man eben keinen Muskel trainiert. Ein Muskel hat den riesengroßen Vorteil, dass er sehr, sehr schnell reagiert. Das ist sehr stoffwechselaktives Gewebe und eben sehr, sehr gut zugänglich.
Um jetzt den Bogen ein bisschen zu spannen zwischen dem Inkohärenz-Kohärenz-Prinzip, ist natürlich eine Sache interessant zu wissen, dass natürlich diese Störungen in den Gelenken der vertebralen Subluxation natürlich Inkohärenz im Gehirn auslösen. Lenny, erzähl doch mal, was passiert in so einem Gelenk oder wie ist so ein Gelenk vielleicht aufgebaut und wenn da so eine vertebrale Subluxation entsteht, was passiert?
Okay, also grundsätzlich ist ein Gelenk ja erstmal dafür da, dass wir uns bewegen können in irgendeine Richtung. Wenn das alles starr wäre, dann wäre das nicht möglich, ne? Und dabei ist es wichtig zu verstehen, dass du immer unterschiedliche Gelenkpartner hast. Meistens eben erstmal die Knochen mit ganz, ganz verschiedenen Anteilen, Bindegewebe und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht großartig ins Detail gehen. Was aber wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese Gelenke über teilweise sogar recht kleine Muskeln stabilisiert werden. Und zwar eben vom zentralen Nervensystem über Reflexe. Das war wieder so dieser Punkt mit der Information über Rezeptoren, die dann verarbeitet werden und zu einer richtigen Antwort oder motorischen Antwort führen müssen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel mit geschlossenen Augen auf einem Bein stehst, dann muss das Gehirn irgendwoher genug Informationen kriegen, um diese Haltung stabilisieren zu können. So. Wenn du jetzt einen Menschen hast, der zum Beispiel in einem Gelenk an der Halswirbelsäule, nehmen wir zum Beispiel mal zwischen C2 und C3, konstant eine Fehlfunktion hat, dahingehend, dass zum einen das Gelenk nicht richtig beweglich ist, zum anderen die Muskulatur nicht gut funktioniert und zum dritten dann eben auch Reflexe nicht vernünftig funktionieren können, hast du halt einen konstanten Stressfaktor fürs Gehirn, der unheimlich viel Inkohärenz schafft.
Und wo heißt du, wenn du sagst aus dem Gelenk, das heißt diese Muskelspindelzellen senden falsche Signale, wohin?
Genau, also das nennt sich letztendlich als Prinzip Fehlafferenzierung. Also Afferenzen sind alle Informationen, die in Richtung Gehirn gehen. Und das Ganze ist letztendlich vor allem im Kleinhirn dann was zu Problematiken führt. Das Kleinhirn ist ohnehin was für uns in der Chiropraktik extrem wichtig ist, weil es extrem viel an Bewegungskontrolle und Bewegungskorrekturen beteiligt ist. Nicht nur, aber eben ganz, ganz viel.
Ja, man sagt ja auch, das Kleinhirn, aka das Cerebellum, ist the Chiropractor's best friend. Das ist auch super wichtig für Leute zu verstehen, egal ob du Physio, Osteo oder sonst was bist oder Chiro, alles was du am Gelenk machst, ob du das stark mobilisierst, justierst, manipulierst. Leute machen sich immer viel Gedanken ums Gelenk, aber das, was eigentlich interessant ist, dass da natürlich gewisse Afferenzsignale Richtung Kleinhirn gejagt werden. Ne? Da wo gefühlt, jetzt gibt es neue Studien, 90% aller Neuronen sitzen. Und das natürlich für ganz viele Dinge zuständig ist. Das moduliert natürlich unsere Bewegungen. Neue Studien sagen, das ist so bei der Kommunikation, das ist gefühlt bei allen lebenswichtigen Prozessen des Menschen beteiligt. Deswegen ist sicherlich auch, da wirst du mir recht geben, wahrscheinlich das meist unterschätzte in Gesundheitsrisiko in unserer Welt Gelenkstörungen und was die auf Dauer mit der Gesundheit machen. Weil natürlich, wenn du Störungen der Halswirbelsäule, alte Traumen im Ellbogen, sonst irgendwo aufgebaut hast, du ständige Fehlkommunikation und nicht Fehlkommunikation, Fehlhypoafferenzen zum Gehirn hast und das im Gehirn zu Kommunikationsschwierigkeiten führt. Und der Output ist natürlich immer, oder sagen wir so, die Weiterleitung vom Cerebellum geht ja irgendwo über den Thalamus zum kontralateralen Frontallappen. Ja. Und deswegen haben wir vorher schon ein bisschen drüber geredet. Vielleicht steigen wir da mal ein bisschen ein, was der Frontallappen eigentlich macht. Hast du da ein paar Sachen dazu?
Klar, also der Frontallappen hat ja vor allem erstmal die Hauptaufgabe, darunterliegende Hirnareale zu hemmen. Also vor allen Dingen auch im Hirnstamm, wo es eben auch um die Kontrolle und die Regulation von ganz, ganz vielen Aspekten des autonomen Nervensystems geht. Also um Vorgänge, um die wir uns nicht wissentlich oder aktiv kümmern müssen oder auch eigentlich wirklich gar nicht können, es sei denn, man trainiert es eben. Und hat darüber eben recht entscheidenden Einfluss auf Emotionen, aber eben auch auf die Körperwahrnehmung. Ne? Weil was passiert, wenn wir gestresst sind, ist eben vor allem das, dass durch Stressoren zum Beispiel in der Wirbelsäule, aber auch an anderer Stelle der Frontallappen weniger in der Lage ist, das darunterliegende Mittelhirn zu hemmen und dadurch eben bestimmte Körperfunktionen hochreguliert werden, vor allem in Bezug auf den Sympathikus, aber eben auch andere Anteile des vegetativen Nervensystems.
Ja, das heißt, man könnte eigentlich sagen, dass die Störungen in erster Linie von der Wirbelsäule, wenn Gelenksstörungen, vertebrale Subluxationen entstehen, ich mag ja auch immer diesen Begriff Joint Position Error, ja, und die natürlich zu dieser Fehlinformationsübertragung zum Gehirn führen, dann gibt es bestimmte Loops, irgendwo landet es am Schluss ja, wie du sagst, im Hirnstamm. Und der Hirnstamm macht natürlich drei Dinge. Der reguliert, wie wir in der ersten Folge schon gesagt haben, natürlich deine Körperhaltung, also Flexorenaktivität, Beugen, Strecken. Das hat den Hintergrund, weil wir Menschen ja früher Vierbeiner waren, wer sich noch daran erinnern kann. Und das ist natürlich das Witzige vom Gehirn ist, dass dieser Frontallappen mit der Entwicklung von diesem Frontallappen, das unterscheidet uns ja zu allen anderen Lebewesen. Deswegen können wir denken, deswegen können wir in die Vergangenheit schauen, deswegen können wir in die Zukunft schauen, das können ja alle anderen, das kann eine Katze oder ein Hund zum Beispiel nicht.
Impulse kontrollieren,
ja. Und nicht nur primitiv reagieren. Das heißt, dieser Frontallappen hat in der Evolution eine Sache geschafft, dass wir uns auf zwei Beine aufrichten können. Dementsprechend natürlich auch alle autonomen Funktionen von den Organen dementsprechend geschalten sind und natürlich auch unsere psychische Reaktion. Das heißt, was Gelenkstörungen, man darf das Gelenk nicht immer so, ich sage immer, ich habe im Neuroscience mal von Professor Carey gehört, eigentlich das Gelenk, das Lowest Level, die Muskelaktivität auf zwei Beinen ist das High Level fürs Gehirn. Deswegen führen natürlich Störungen in Gelenken natürlich zu Fehlfunktionen in deiner Motorik, in deinem Gang von der Muskulatur und das ist das eigentlich richtig Irritierende fürs Gehirn. Aber das führt auf Dauer zu, wenn man sich natürlich vorstellt, irgendwie sind es ja eigentlich zwei Gehirne, oder? Also wir haben zwei Frontallappen, zwei Cerebelli. Ist es die Mehrzahl von Cerebellum? Weiß ich nicht. Cerebellums ist es sicher nicht. Aber verbunden durch den Corpus callosum. Und das führt natürlich immer zu der fehlerhaften Antwort vom übers Kleinhirn aus den Gelenken in den Frontallappen. Und der kann den Hirnstamm, wie du sagst, nicht adäquat hemmen. Fehlregulation im autonomen Nervensystem, sprich Blutdruck, Verdauung, Herzregulation, Fehlhaltung. Alles hängt damit zusammen. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, über Haltung auch, ist es nicht im Gehirn, ist es nicht im Körper und andersrum genauso.
Und vor allen Dingen kann man auch sagen, für eigentlich alle Beteiligten, so wenn man anfängt, bei einem Menschen irgendwie den Kampf mit der Schwerkraft an der Haltung wahrzunehmen, so dann muss halt was passieren. Das wird ohne Training nicht gehen. Und Chiropraktik ist schon mal auch eine sehr gute Idee, das muss man schon sagen.
Ja, voll. Das ist natürlich, wenn man sich mit Gehirngesundheit beschäftigt, gell? Ist natürlich super wichtig, zum einen. Also, wenn jemand sagt, ich hätte gerne ein healthy brain, healthy life, ist natürlich super wichtig, Chiropraktik zu machen, super wichtig, die richtige Bewegung zu machen. Das kommt in den folgenden Podcast mit auch Experten. Dann ist natürlich wichtig, die richtige Ernährung. Das sind mal drei wesentliche Dinge, die viele nicht verstehen. Man könnte fast sagen, das eine geht und das andere nicht. Genau. Was ist wichtige Ernährung? Man weiß heute, gute Fette, Omega-3-Fette. Man weiß heute, und das ist super interessant, was macht ein Blutzuckerspiegel? Wie ernähre ich mich? Was macht ein Blutdruck? Am Ende des Tages im Gehirn sind es super kleine Gefäße, die Druck brauchen. Deswegen sagt man Leute mit zu wenig Blutdruck, gibt es ja den Spruch, kalte Hände, kalte Füße, kaltes Hirn. Mhm. Auch das ist nicht gut. Also eine Gehirnfunktion aufrechtzuerhalten, optimalerweise sein Leben lang, hält von ganz viel Dingen ab. Aber auch im Wesentlichen von Chiropraktik und von der störungsfreien Kommunikation aus den Gelenken, aus den Muskeln zum Gehirn. Dementsprechend kann ich mich gut bewegen. Das hat ja zwei Sachen. Erstens kannst du dich gut bewegen, störungsfrei. Auf der anderen Seite musst du natürlich Sport machen, Krafttraining, Joggen, absolut. Tennis, die Rückschlagspiele werden so gefeiert. Das geht natürlich auch nur mit störungsfreien Gelenken. Und selbst der beste Sportler braucht natürlich am Ende des Tages chiropraktische Betreuung. Warum? Weil er natürlich störungsfreie Gelenke braucht und Gelenke, die immer wieder, wenn sie in Fehlpositionen sind, schnell recovern, damit eine richtige Antwort zum Gehirn kommt und dass er fit bleibt.
Ja, absolut. Und er hat sicherlich einfach eine anteilig zumindest höhere Belastung und deswegen spielt Regeneration halt auch eine andere Rolle. So, und da hilft ja Chiropraktik absolut. Ne?
Das ist voll. Das ist witzig, wenn wir nochmal bei dem Frontallappen einhaken. Das Witzige ist ja auch bei uns Menschen, wir kommen ja eigentlich in der komischen Position zur Welt als Baby, was total anders ist. Eine Kuh läuft ja gleich, ein Hund läuft gleich, eine Katze läuft gleich. Wir können das nicht. Das heißt, da kann man super erkennen, wie nur das primitive Gehirn da ist. Das heißt, das Baby ist nur in so geflexter Haltung, kann sich noch nicht strecken, weit entfernt von auf zwei Beinen laufen, reagiert nur primitiv, oder? Hat ganz anderen Puls, ganz anderen Herzschlag als wir Erwachsene. Ja. Das heißt, durch das Wachsen vom Frontallappen geschieht was? Hemmung. Und Hemmung heißt, ich kann irgendwann auf zwei Beinen laufen. Hemmung heißt, der Herzschlag wird ganz anders. Ich weiß nicht, du bist, nicht, dass ich was Falsches sage. Wie hoch ist der Herzschlag? Dann sage ich es einfach. Ich glaube.
Du meinst im Schnitt, so im Normalfall.
Beim Baby?
Bei einem Baby, oh, der ist schon hoch. Aber also bin ich jetzt auch kein Fachmann, aber ich würde schon so denken, dass der zwischen 90 und 100 Schlägen
pro Minute. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt 100 zu 110. Naja, aber witzig ist da zu sehen, dass das eigentlich Herzschlag, Puls, Haltung, Impulskontrolle ganz was anderes ist. Und es klingt nur an einem Grund, und zwar, weil der Frontallappen noch nicht da ist. Das heißt, wie entsteht der? Das heißt, das Baby kommt zur Welt, lernt Augenkoordination, lernt irgendwann den Hals zu bewegen. Und das ist super wichtig. Wir haben ja vorher geredet über Rezeptoren, was senden die zum Gehirn? Muskelspindelzellen. 50% aller Muskelspindelzellen, die was zum Gehirn setzen, sind nur eigentlich auf diesen 3 Zentimetern der oberen Halswirbelsäule. Deswegen sind Störungen der Halswirbelsäule spezifisch so interessant für negative gesundheitliche Auswirkungen. Das heißt, das Baby trainiert über Halsbewegung, trainiert die Muskeln. Und das ist der erste Impuls, der kommt, damit dein Frontallappen wächst. Das heißt, gerade die ersten Lebensjahre fürs Kind sind so entscheidend für die neurologische Entwicklung, das nicht zu stören, nicht zu traumatisieren. Und deswegen ist Chiropraktik für Babys und Kinder auch so interessant, da gleich nach schweren Geburten, nach Traumen, richtige Kommunikation aus dem Areal zum Gehirn herzustellen. Das tut mir am Ende des Tages, um eine störungsfreie Entwicklung vom Baby zu gewährleisten. Weil glatt die ersten 3 Jahre wächst der Frontallappen wie in keiner anderen Zeit und ist so prägend für die Gesundheit auf Dauer, oder?
Absolut. Und man kann auch nochmal rausstellen, wie wichtig da eben auch die Schwerkraft einfach ist. Ne? Also man kann ja wirklich so ein Baby einfach den Kampf mit der Schwerkraft ansehen. So, das ist für uns wann anders im Leben ja nicht anders. So, also die Hirnareale, die zu der Zeit geprägt werden und überhaupt erst wachsen und sich ausbilden, mit denen kriegen wir halt irgendwann, wenn Bewegungsmangel zu lange besteht, eben auch genau Probleme.
Ja, ja, voll. Da sieht man mal, was für uns als Erwachsene alles selbstverständlich ist, was wir uns von klein auf hart erkämpft haben. Deswegen sind natürlich so Traumen und so Dinge, die da entstehen, oft so dramatisch. Da reden wir noch gar nicht von schweren Gehirnerschütterungen, wo man denkt, man kann nicht mehr Licht, den Lichtreiz aufnehmen, weil es das Gehirn so irritiert. Ist sicher, wenn Leute dann über Stress reden oder wie werde ich stressadaptativer im Leben, ist es super wichtig, sich mit dem Gehirn ein bisschen auszukennen. Einfach auch, wie funktioniert das Gehirn. Am Ende des Tages ist es natürlich ein bisschen so, gell, kriegen wir einen Stress oder einen Stressor, haben wir natürlich erstmal in den Nebennieren die Ausschüttung, oder? Mhm, über gewisse absolut. Hormone. Wenn wir jetzt nur mal Cortisol reden, ne? Cortisol ist natürlich eines der Stresshormone. Das dockt natürlich an bestimmten Rezeptoren im Gehirn an und führt natürlich dann zu einer sympathischen Antwort. Und erstmal dieses, was wir als Stress empfinden. Ne? Die Gedanken werden anders, der Blutdruck, der Herzschlag verändert sich, die Haltung verändert sich. Ja? Und dann ist es natürlich super wichtig zu wissen, dass wenn wir ständig in diesem Stress verharren, natürlich Entzündungsprozesse, das dockt dann das nächste an anderen Rezeptoren an, da gibt es so Interleukin-6-Rezeptoren an anderen Stellen vom Gehirn. Das führt dazu, dass Entzündungsprozesse immer mehr schalten im Körper. Das führt dazu, dass andere Bereiche vom Gehirn wie der Hippocampus, das ist immer super auch zu wissen, dass natürlich Gedächtnisleistung am Ende des Tages zurückgeht bei zu viel Stressantwort, die kontinuierlich aus dem Körper kommt. Also so Gesundheit ist ja irgendwie so ein bisschen mit dem Gehirn so ein bisschen darauf, wenn man sagt, was ist Gehirn und Gesundheit und wie lassen wir das Gehirn, dass wir relativ schnell wieder Stress so adaptieren können oder dass wir relativ schnell wieder zurückkommen zum Thema Kohärenz. Also wie verbrauchen wir so wenig Energie wie möglich und was müssen wir alles dafür tun, damit das Gehirn relativ schnell wieder zurückschalten kann.
Absolut.
Also wenn du jetzt sagst, was wären jetzt so deine, wenn wir so ein bisschen zum Ende kommen, deine Top 3 Sachen, die man machen kann, um das Gehirn zu beruhigen?
Also erstmal schon mal ist wichtig, dass man versteht, dass Stress wirklich einen ultimativen Einfluss auf die Gesundheit hat und dass Stressreduktion und Maßnahmen dazu immer sinnvoll sind, völlig egal zu welchem Zeitpunkt oder was es für einen ist, was einen runterholt sozusagen. Dann ist es wichtig, sich das Inkohärenzprinzip einmal klar zu machen. Also das Ziel ist für alle Beteiligten, so wenig Energie zu verbrauchen wie möglich. Das ist unsere Währung. So, und da wollen wir sparsam sein. Wenn man viel Energie verbraucht, muss man eben unendlich viel Zeit für Regeneration und für Schlaf und etc. aufwenden. So, das sind eigentlich so die zentralen Punkte, würde ich sagen.
Schlaf ist sicher das Wichtigste. Ich habe oft, weil ich mich sehr viel beschäftige, auch über so Coachings mit Meditation und so weiter, und Leute da oft eine Verwechslung haben. Ich finde das mittlerweile so. Ja, genau. Also oft ist bei Meditation das einfach so, dass manche Menschen denken, okay, wir meditieren, aber eigentlich andere Sachen wie so Muskelrelaktion nach Jakobsen und so Sachen, die früher so spießig klingen, oder autogenes Training wesentlich mehr dazu beitragen, weil man sich mit dem körperlichen Stimulus, also diese Gedanken mit dem körperlichen Stimulus ein bisschen verbindet, um mehr den Sympathikus runterzufahren. Das ist super wichtig. Ich liebe so Methoden, da gibt es Sachen wie, was ich gelernt habe, Aesthetics, wo man sich genau auf so Körperwahrnehmung konzentriert und mit so Übungen versucht, die Körperwahrnehmung wieder wegzubekommen. Und das ist sicher im Nervensystem sowas, immer wenn sich so zwei Sachen miteinander verschalten, führt es dazu, dass der Sympathikus runterfährt. Es ist oftmals eine schlechte Idee, wenn man sich mit dem Gehirn beschäftigt und sagt, also ich möchte mich entspannen, nach einem stressigen Tag hinzuhocken und sich wieder auf bestimmte Sachen zu konzentrieren. Verstehst du?
Ja, absolut.
Und das einfach so frei rauszulassen, weil das Einzige, was meistens passiert ist, du bringst dich noch mehr in den Cortisolüberschuss. Also es ist ziemlich interessant, weißt du, kannst dich ja, verstehst du, das ist wichtig für die Leute, man kann sich natürlich willentlich stressen. Ja. Also man kann sagen, ich mache 30 Liegestütze, okay, dein Körper ist gestresst. Oder ich streite mich mit jemandem, gehe in den Streit ein, ich bin immer gestresster. So, es ist aber super schwierig, sich willentlich zu entspannen.
Ja.
Das heißt, was passieren muss mit bestimmten Techniken, ist Schutz und Vertrauen, das sind wir wieder am Anfang.
Kohärenz,
das heißt, über Techniken, über Rituale, die vielleicht auch passiv stimulieren.
Ja.
Es gibt Sachen wie Vagusnervstimulationen übers Ohr mittlerweile. Chiropraktik ist eine Sache, die wirkt. Aber oftmals mehr so ein bisschen, sage ich mal, ins Passive zu gehen als ins Aktive. Weißt
ja,
du?
Schon. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, also wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ja, Stress ist für mich ein Riesenthema, aber ich bewege mich nicht gerne. Also ich würde jetzt nicht sagen, das schließt sich aus. Aber also Bewegung, und zwar auch wirklich extreme Bewegung im Sinne von hochintensivem Intervalltraining zum Beispiel oder Krafttrainingseinheiten ist schon eine absolut geniale Möglichkeit, um Stress abzubauen. Ne?
Ja, sicher.
Trotzdem, ich weiß, was du meinst. Also man muss nicht immer in Aktion oder in mehr Aktion gehen, sondern es gibt auch andere Verhaltensweisen, die einen eben vom Stresslevel sehr, sehr runterholen können, wo wir eben mal dahin kommen, dass wir keine Reize haben, sondern einfach uns mal wirklich mit uns beschäftigen, uns mal sein lassen. Ne? Also in der Natur gibt es ja so eine komplette Regel, dass du einfach sagst, wenn du ein System in Ruhe lässt, dann kannst du meistens darauf vertrauen, dass es irgendwie in Balance kommt. So, und das ist schon auch was, was wir eigentlich gar nicht mehr machen. Wir haben permanente Reize, Informationsüberfluss und so weiter und denken eigentlich immer nur, was können wir noch machen, was können wir noch mal, was können wir noch mehr machen. Manchmal ist halt einfach weniger mehr. Ne?
Klar, körperlich, ich meine, der Körper treibt den Geist. Das machen viele Absolut. Auch falsch. Ich finde auch in unserer Chiropraktik-Welt, das macht mal Wahnsinn, wenn Leute sagen, was machst du für dich? Ja, Meditation. Und da ist für mich immer überraschend, weil dann kommt, eigentlich habe ich gedacht so, jetzt kommt erstmal, ja, ich mache Fitness, ich gehe joggen oder da. Und da sage ich, kein Sport? Nee, ich mache Meditation. Und dann sage ich, mach keinen Sport? Also Gesundheit ohne Bewegung ist ja was, das schließt sich ja fast aus.
Ja,
also da,
an sich ja.
Selbst die größten Mönche im Himalaya-Gebirge haben verschiedene Achsen und da gehört natürlich körperliche Bewegung, geistiges Training, das gehört alles zusammen. Aber das ist super wichtig, der Körper treibt den Geist und natürlich auch das Gehirn. Es gibt unfassbar, klar, da kann man 5 Folgen drüber machen, aber super wichtig zu verstehen, reden wir über Gehirngesundheit, reden wir natürlich über die richtige Bewegung, reden wir über passive Stimuli, Chiropraktik, Störungen rauszuholen, die das Gehirn irritieren. Zu gucken, na sicherlich am Ende des Tages auch, und das unterschätzen viele, hast du irgendwelche Mängelerscheinungen über Mikronährstoffe im Blut, führt das auch zu Irritationen. Alles, was nicht da ist, wird fürs Gehirn schwierig. gibst du ihm gewisse Stoffe nicht. Du kannst dich fühlen in Ängsten, in Depressionen. Gibt es Riesenstudienlage drüber, nur weil es dein Mikrobiom verschoben hat. Und die Leute denken ganz anders und denken, der Partner ist vielleicht schuld oder sonst was. Klar, kann man immer drüber reden. Aber mir ist wichtig zu verstehen, dass die Leute verstehen müssen, dass viel kommt aus den Mängelzuständen, aus Störungen im System, aus vielleicht zu wenig Bewegung, das kapiert noch jeder, aber auch aus total falschen Zuständen in den ganzen Mikronährstoffen.
Ja, absolut. Und eben in völlig einseitiger Überreizung auch von Neurotransmittersystemen durch XY, da werden wir noch drauf kommen. Aber das ist schon so, dass man einfach offen dafür sein sollte und verstehen muss, dass einfach immer gleiche Verhaltensweisen auch zu den entsprechenden Antworten im Gehirn führen. So, und welchen Reizen man sich aussetzt, das spielt dabei schon eine verdammt große Rolle einfach. Ne?
Voll. Natürlich ist auch immer ein Traum, mal einen schönen im Winter jetzt, einen schönen Sommerurlaub fürs Hirn zu generieren. Ne? Ob es die Kanaren sind oder sonst was.
Ja.
Ich denke, das war eine schöne Folge, wo Menschen viel mitgenommen haben. Einfache Dinge über das Gehirn zum Verständnis. Ich glaube, das sind viele Sachen. Inkohärenz, Kohärenzprinzip, vertebrale Subluxationen fürs Gehirn. Super wichtig, auch zu verstehen, was ein Blutdruck, ein Blutzuckerspiegel, Mikronährstoffe und so weiter fürs Gehirn machen. Soweit denken Menschen gar nicht und sich dementsprechend gestresst fühlen oder gereizt oder sonst was. Darüber ein bisschen auch drüber nachdenken. Und ich denke, wenn man diese Säulen, wenn man sagt, man geht in eine gute neue Bewegungsform oder überhaupt in Bewegung, man macht Chiropraktik, man checkt ein paar Dinge ab, die vielleicht Mängelzustände auffüllen. Man beschäftigt sich vielleicht mit auch so ein bisschen alten, vielleicht wieder moderner werdenden Formen wie autogenes Training und so weiter, kann man viele Sachen, die im Leben kommen, am Ende des Tages ist es wie ein Bankkonto. Wenn du jeden Tag mehr Energie ausnimmst, wie du ausgibst, wie du einnimmst, bist du irgendwann pleite. Und mit diesen Methoden natürlich über Bewegung und so weiter kann man das Bankkonto, denke ich, sehr gut ausgleichen, weil es bleibt uns auch nichts anderes übrig. Das Blaulicht und Sitzen und alles ist Teil unseres Lebens und wir müssen mehr gucken, wie wir das ausgleichen, damit es dem Gehirn besser geht, oder?
Absolut. Und also auch nochmal dieser Punkt Stretchen, ne, das hattest du so schön genannt. Man kriegt ja oft die Frage, ne, ja, soll ich mich jetzt stretchen oder nicht? Also man kann da natürlich 3 Stunden drüber sprechen, aber ich meine, vielleicht macht man es halt einfach mal für 2 Wochen und guckt, ob es einem irgendwie besser geht damit. Ne? Also wenn Stretch so schlecht wäre, würde es ja kein Mensch machen.
Ja, learning by doing.
Learning by doing, genauso ist es.
Ich freue mich aufs nächste Mal, Lenny. Vielen lieben Dank. War wie immer super spannend.
Dir auch.
Bis ganz bald. Ciao.
Bald.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn und hinterlasse eine Bewertung auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Wenn du irgendwelche Themen hast, die dich interessieren, die wir besprechen sollen, schreib uns bitte. Bis zum nächsten Mal, dein Christian.